MDR Kultur. Café.
Herzlich willkommen im MDR Kulturcafé. Ich bin Kerstin Poppendick und in dieser Sendung heute schnüren wir die Wanderstiefel, denn bei mir ist Simon Hegewald, leidenschaftlicher Wanderer, Wanderinfluencer und jetzt auch Buchautor. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Warum eigentlich wandern? Ich meine, du hättest auch Restaurants testen können, du hättest Gartentipps geben können, Vögel zählen oder sonst was machen. Warum wandern?
Ja, die Frage wird mir ganz oft gestellt, weil gerade als Influencer hat man es eigentlich so einfach, Content und Inhalte zu produzieren, wo man nicht raus muss. Ich muss halt für meine Inhalte leider oder ja eigentlich nicht leider rausgehen und wirklich die Wanderstiefel schnüren. Das kommt vermutlich aus meiner Kindheit. Ich habe das Wandern jetzt auch erst wieder in den letzten Jahren für mich wiederentdeckt. Das heißt, es ist ein Ausgleich einfach, würde ich sagen, aus meinem Alltag mal auszubrechen.
Und was ist für dich schlimmer, wenn du unterwegs bist? Blasen an den Füßen oder eine leere Wasserflasche?
Definitiv die leere Wasserflasche. Also so Blasen, das hält man schon noch mal einen Tag aus. Meine Touren sind ja zum Glück nicht so lang, ja, sondern eher auch familiengerecht, würde ich sagen. Aber so eine leere Wasserflasche im Sommer, das kann schon mal ordentlich die Stimmung versauen.
Ja. Du bist im Elbsandsteingebirge aufgewachsen. Wo genau?
Genau in Kurortraten, das ist so der Ort, der so mit der Bastei verbunden ist.
Ja, und die Felsenbühne.
Und die Felsenbühne, richtig, genau. Ach. Da bin ich als Kind ganz oft gewesen, habe dadurch so ein bisschen den Zugang auch zur Kultur und Opern gefunden, so als kleiner Steppke da einfach mit hochgegangen, ja.
Da aufgewachsen zu sein, ich meine, das schreit ja nach Wandern. Also im Grunde genommen hattest du gar keine andere Wahl.
Ich hatte gar keine andere Wahl. Also klar, man hat nur bis zum gewissen Zeitpunkt, wenn man dann 11, 12 ist, hat man keine Lust mehr, wandern zu gehen, gerade mit den Eltern. Aber bis dahin natürlich hat man das voll ausgekostet.
Interessant, weil als ich Kind war, sind meine Eltern mit mir immer in die Oberlausitz in den Urlaub gefahren. Deswegen Felsenbühne Raten, da war ich auch regelmäßig als Kind. Aber wenn es dann morgens hieß, so und heute wird gewandert, da konnte ich gar nicht genervt genug die Augen verdrehen und fand das wirklich furchtbar. Heute wiederum ist das alles ein bisschen anders. Und meine Theorie ist ja, Wandern und Kinder, das passt überhaupt nicht. Man muss fürs Wandern erst so ein bisschen älter werden.
Ja, ich glaube, da gibt es so auch Missverständnisse, wie Eltern da an diese Sache herangehen. Also ich versuche ja auch, egal ob es in meinen Videos ist oder in meinem Buch, Wandern ja irgendwie auch schmackhaft zu machen für diejenigen, die Wandermuffel sind oder eben für Kinder. Eine Theorie für mich ist, Eltern denken immer, man muss so für Kinder so gerade, kurze Wanderwege heraussuchen und ja, nicht diese steilen Aussichten, aber das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also Kinder sind immer total motiviert, wenn so kleine, kurze, steile Anstiege hochgeht und man dann belohnt wird mit einer Aussicht oder mit einem Gratweg. Und Kinder schätzen es meines Erachtens total, wenn man auch so ein bisschen Freiheiten lässt. Also es ist ja dann auch ein bisschen gefährlich, da ist man als Eltern vielleicht manchmal auch ein bisschen vorsichtig. Aber wenn man den Kindern nach und nach auch zutraut, hey, an diesem Gratweg und an dieser Aussicht, da darfst du dich allein bewegen, dann honorieren das, glaube ich, dann auch die Kinder, dass sie gern wieder mitkommen.
Wenn man Langstrecken läuft, also Jogging, dann gibt es ja irgendwann dieses Jogger-High. Gibt es sowas beim Wandern eigentlich auch?
Ja, vielleicht jetzt nicht in diesem Umfang. Also ich habe dieses Jogger-High selber noch nicht erlebt. Ich kann es immer nur aus Erzählungen sagen. Aber so ein Wander-High gibt es auch. Ich habe das meines Erachtens zweimal erlebt. Ich bin dann richtig so aus diesem normalen Wandertrott so in dieses Rennen, in dieses euphorische Hopserlauf-Rennen gekommen. Zum Glück war ich alleine unterwegs und niemand hat das gesehen. Aber da hat man auf einmal so eine Euphorie gemerkt. Ja, also das hatte ich zweimal tatsächlich gehabt, wo ich alleine war.
Du hast ja vor ein paar Wochen dein erstes Buch veröffentlicht. Entdecke, wo du lebst, Deutschlands schönste Ziele, so heißt dieses Buch. Wo ist denn für dich Deutschlands schönstes Ziel?
Also ich glaube, eins herauszusuchen würde dem Konzept von dem Buch nicht so gerecht werden, weil man natürlich, ich versuche ja ganz Deutschland abzubilden. Also klar, wenn man mich jetzt fragen würde, dann ist es klar in meiner Heimat im Elbsandsteingebirge. Aber da ist ja mein Lokalkolorit drin und jemand, der jetzt von der Schwäbischen Alb kommt, der von der Vulkaneifel kommt oder an der Küste aufgewachsen ist, ich würde sagen, so ein Quatsch, bei mir ist es am schönsten. Was ich gelernt habe, ist, um vielleicht mal ein bisschen einzugrenzen, Deutschland ist tatsächlich an den Rändern sehr schön. Das ist so was ich so gemerkt habe in den letzten Jahren.
Also quasi an den Landesgrenzen oder an den Bundesländern Grenzen?
An den Landesgrenzen. Also wenn man da so lang fährt, dann hat man also sehr viele namhafte Regionen, die man da abfahren kann. Und die gehen natürlich dann auch noch meistens auch in die Nachbarländer mit rein. Aber da ist Deutschland schon sehr schön.
Ha, interessant. Und du hast ja gerade schon gesagt, du wolltest irgendwie ganz Deutschland abbilden und du sagst ja auch Deutschlands schönste Ziele. Das heißt, du bist wirklich kreuz und quer durch Deutschland gefahren, um für dieses Buch zu recherchieren, oder ist einfach das Buch aufgrund dessen entstanden, was du schon gemacht hast vorher?
Also ich habe nicht angefangen damit, um dann direkt zu sagen, so, ich irgendwann wird ein Buch daraus, sondern das war dann eher so die Idee, dass meine ganzen Inhalte eben weiterzuführen. Das heißt, wenn ich ein Video für Social Media mache, muss ich mich ja einschränken. Ich muss es ja kurz halten. Ich muss mich auch an die Gegebenheiten der Plattform. Auf TikTok kann ich jetzt nicht anfangen, 5 Minuten irgendwas über einen Felsen zu erzählen. Da war das Buch eigentlich die logische Schlussfolgerung, um so die harten Fakten zu geben, ne? Die genaue Route zu geben, den genauen Parkplatz. Ist es für Kinder geeignet? Ist es für Hunde geeignet? So diese ganzen Hard Facts. Und so ist das eben gekommen, dass eben daraus ein Buch entstanden ist.
Ja. Wenn du sagst, du kannst nicht 5 Minuten über einen Felsen reden, findest du Felsen so faszinierend, dass du wirklich 5 Minuten darüber reden könntest?
Würde ich gerne über den einen oder anderen Felsen. Wenn da auch noch eine Ruine draufsteht oder wenn da Höhlen drin sind oder wenn das eine bestimmte Form hat. Also wir haben ja wirklich wahnsinnig mystische und fantastische Felsformationen in verschiedensten Regionen. Egal, ob das das Zittauer Gebirge ist, ob das der Pfälzerwald ist. Da gibt es ja auch in manchen Regionen auch sehr übertriebene Sagen dann dazu aus dem Mittelalter. Da kann man schon 5 Minuten oder könnte man 5 Minuten drüber sprechen, ja, wenn die Leute auch zuhören würden. Da muss man aber erstmal das Publikum für finden.
Aber das klingt jetzt so, als wäre Wandern für dich nicht nur irgendwie einen Weg ablaufen oder einen Berg hochkraxeln, sondern dich auch noch tatsächlich mit irgendwelchen Formationen und Geschichte und Entwicklungen und so zu beschäftigen.
Ja, definitiv. Also wenn ich ein Video über eine bestimmte Region mache oder über einen Wanderweg, versuche ich immer, da auch eine Geschichte reinzubringen. Also ich glaube, das ist eben dieses Storytelling, was es auch für Social Media braucht, dass man eben zu einem Weg auch eine Geschichte erzählen kann. Egal, ob es eine persönliche Erfahrung ist oder ob es eben die lustige Sage aus dem Mittelalter ist, die dazu gehört.
Gibt es eine schöne, spannende Sage, die du erzählen könntest? Zum Beispiel über das Elbsandsteingebirge?
Ja, also ganz spannend ist natürlich die Barbarine, wobei das jetzt nach heutigen Maßstäben würde das so unter German Bedtime Stories fallen, also das ist so diese typischen schwarze Pädagogik-Geschichte, nämlich dass eben die Jungfrau aus Pfaffendorf nicht in die Kirche gehen wollte und deswegen zu Stein wurde, und heute haben wir halt diese große Säule und das ist eben die Barbarine. Das heißt, es ist oft einfach so auf dem Niveau von Struwwelpeter: wenn du nicht artig bist, dann wirst du zu Stein oder was auch immer.
Wenn du entscheidest, was für Strecken, Wanderungen du machen willst, wonach gehst denn du da? Besonders bekannte, offizielle Wanderwege oder hast du da auch irgendwelche Geheimtipps? Schlägst du dich querfeldein? Wie machst du das?
Ja, Geheimtipps in Deutschland ist so ein bisschen, also ist ein bisschen schwierig, ne? Also die meisten fragen immer, hey, hast du einen Geheimtipp in Deutschland? Für den einen ist es ein Geheimtipp, für den anderen schon nicht mehr. Ich war schon an Geheimtipps, die mir angepriesen wurden, da war ich an einem Samstag natürlich überhaupt nicht alleine, sondern der Geheimtipp hat sich da schon seit 1880 rumgesprochen gehabt. Es sind erstmal ganz, ja, so die typischen Tourismusorte auch, und ich versuche aber immer zu den Tourismusorten eben noch vielleicht ein Nebental zu finden oder einen Abstecher zu finden, der das dann eben nochmal interessant macht, die eben nicht so bekannt sind. Das hat man eben ganz oft, dass man ein Hauptziel hat, wie jetzt zum Beispiel im Elbsandsteingebirge die Bastei, und dann aber drumherum kleinere Ziele, die man zum Beispiel dann besuchen kann, wenn es eben zu überlaufen ist.
Und gibt es vielleicht auch eine Wanderung, die total gehypt, gelobt wird, wo du sagst, völlig übertrieben, braucht man überhaupt gar nicht? Weil in dem Buch hast du nur die positiven Sachen drin.
Ja, im Buch habe ich die positiven Sachen drin. Welche Wanderung ist so völlig... Also, oh Gott, da muss ich jetzt natürlich vorsichtig sein. Ja, aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Also, was ich nicht verstehe, ist, aber da dürfen mir jetzt die Thüringer bitte nicht böse sein, dieser Rennsteig. Ja, also da werden ja Lieder drüber gesungen und da gibt's den Rennsteig-Marathon, und ich habe auch ganz viele Follower, die sagen, hey, du musst unbedingt den Rennsteig gehen, das war die beste Erfahrung. Also ich bin ihn mal ein Stück gegangen und sage, ja, es ist schön, also ich will jetzt gar nicht sagen, aber der Hype um den Rennsteig, der erschließt sich mir so überhaupt nicht.
So, also Rennsteig kann man machen, muss man nicht, aber Schuhe muss man haben. Wie wichtig sind denn überhaupt wirklich Wanderstiefel? Also ich meine, wenn ich die Alpen überqueren will, ist mir das auch klar. Da kann ich nicht mit meinen Trekking-Halbschuhen los oder mit meinen Turnschuhen. Aber im Mittelgebirge oder im Flachland braucht man wirklich Wanderstiefel?
Das ist tatsächlich eine absolute Streit- und Gewissensfrage. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man gerade wenn es im Alpin geht, tatsächlich eben den typischen Bergschuh braucht. Wer schon mal über ein Geröllfeld gegangen ist, wird da vermutlich mir zustimmen. Es gibt aber gerade im Langstreckenwanderbereich auch viele Wanderer und Wanderinnen, die sagen, völlig falsch. Der Bergschuh, der nach oben hin geschlossen ist, der behindert dich nur, der wird zu schwer. Die Muskulatur, die Sehnen, die werden gar nicht richtig gefordert und gefördert. Das heißt, man belastet sich dann auch falsch. Also man sieht schon, das ist tatsächlich eine absolute Wissenschaft. Und ich bin mir auch sicher, wenn ich in das Geschäft gehe und in das Geschäft gehe, werde ich immer unterschiedliche Meinungen dazu bekommen. Und jeder hat da seine eigene Meinung. Ich bin sehr zufrieden mit einem richtigen Bergschuh.
Und wenn man jetzt in so einen Outdoor-Laden geht, diese Anzahl und Vielzahl an Marken und Schuhen und wie sie aussehen und was sie können, erschlägt einen erstmal. Wonach muss man denn da gehen? Also außer natürlich, dass es die entsprechende Schuhgröße ist. Was ist da noch wichtig?
Ja, also ich rate tatsächlich wirklich ins Geschäft zu gehen und es eben nicht online zu kaufen, weil man braucht die Beratung. Einerseits schaut sich dann so ein Fachberater natürlich den Fuß an, fragt natürlich, für welche nutze ich es wirklich für den Wochenendausflug im Harz oder möchte ich eine Alpenüberquerung machen? Das sind wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. So, demzufolge bekommt man eben auch ein andere Sohlen, anderes Profil, eine andere Schnürung. Also so ein Fachberater zeigt dann auch die richtige Schnürung, sagt auch, wie man die einlaufen muss. Also das rate ich tatsächlich. Und meines Erachtens ist das aber auch wirklich das Einzige, wo man sich mal Unterstützung holen sollte. Ja, gerade weil man eben ja wirklich bei einer Wandertour schon mal 4, 5 bis 9 Stunden in so einem Schuh ist. Und wenn man gerade im alpinen Bereich unterwegs ist, kann es eben dann auch gefährlich werden, wenn man halt nur Billigkram gekauft hat.
Wollte ich gerade fragen, müssen Schuhe, Wanderschuhe 200 plus Euro kosten?
Meines Erachtens nicht. Ich finde, so eine Richtschnur ist eben so diese 100-Euro-Marke, also dass man eben um die Dreh schaut. Und nach oben hin sind natürlich da keine Grenzen gesetzt. Wie bei auch der Funktionsjacke und dem Rucksack und den Stöcken. Also da kann man sich nach oben hin natürlich richtig schön ausstatten und da mit vollen Händen das Geld ausgeben.
Wie viel Paar Wanderschuhe hast du?
Aktuell 2 Paar.
Mehr nicht?
Ich laufe die dann durch und dann müssen die halt erneuert werden. Es ist aber so, also ich bin ja nicht der Weitwanderer. Ich bin auch nicht der Alpenüberquerer. Ich bin der typische Schönwetterwanderer. Das bedeutet, ich brauche auch nicht die krasse Ausstattung, weil ich bin abends wieder daheim. Ja, es sei denn, ich mache mal wirklich einen Mehrtagestrail. Das kommt schon mal vor, wenn ich Zeit habe. Aber ich bin kein Alpinist. Das sage ich einfach definitiv immer mit dazu, auch in meinem Buch. Klar, da sind auch viele Touren, die in den Alpen sind. Aber so das Typische, dieser Kilometer-Fetischismus mit ich mache jetzt bis nach Venedig runter, das findet man bei mir in meinen Videos und im Buch auch weniger.
Warum? Ist es zu anstrengend? Oder hast du einfach die Zeit vielleicht auch gar nicht?
Definitiv habe ich die Zeit nicht. Ich würde gern mehr wandern. Ich würde auch länger wandern. Ich würde gern auch so Trekkingpfade machen, wo man auch mal dann in so einer Bufe übernachtet. Aber mir fehlt tatsächlich die Zeit dazu. Und so geht es halt vielen. Und ich habe eben dadurch diese Nische bekommen, dass ich eben derjenige bin, wo meistens tatsächlich die Frau in der Partnerschaft oder eben die Freundin sich dann Richtung Wochenende, so am Donnerstag, Freitag, meine Videos durchguckt und eben schauen kann, wo fahre ich mit meinem Wandermuffel auf der Couch am Wochenende hin. Das ist so dann eben meine Nische.
Ja. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Blasen, großes Thema. Selbst bei einer kurzen Wanderung kann, je nachdem, wie lange die Wanderschuhe eingelaufen sind, die Blase kommen. Mittlerweile gibt es ja irgendwelche Sticks, die man darauf schmieren kann. Dann natürlich Blasenpflaster. Es gibt Leute, die sagen, wenn man Urin reinschüttet, würde das was bringen. Was hast du denn für Tipps? Oder gibt es da irgendwas, wie man das vermeiden kann?
Also diese Hightech-Blasenpflaster sind richtig gut. Also da würde ich definitiv drauf setzen, ehe ich mir jetzt irgendwie in meine Stiefel pinkel. Das hilft tatsächlich, wenn man jetzt wirklich auf der Hütte ist und man hat nächsten Tag, weiß man muss wieder raus, dann ist es gut, wenn man wirklich 1, 2 von den Dingern einfach einstecken hat, weil sie nehmen tatsächlich nicht viel Platz weg.
Klar, Stiefel ist eine. Aber es gibt so wahnsinnig viel andere Sachen, die man sich ja noch schön holen kann, um professionell zu wandern oder auch nicht professionell. Was ist denn tatsächlich deiner Meinung nach eine gute Anschaffung, außer Schuhe?
Der Rucksack. Meines Erachtens hat man alles, was man fürs Wandern braucht, daheim. Egal, wenn ich keine Hightech-Trinkflasche habe oder den Trinkschlauch, den manche haben, der dann ganz schnell auch vergilbt, wenn man den nicht richtig reinigt. Man kann auch sich einfach eine PET-Flasche auffüllen und dann hat man auch seine Trinkflasche. Also alles fürs Wandern hat man eigentlich daheim. Wo man noch wirklich investieren könnte, ist in den Rucksack. Also wenn man wirklich so einen Rucksack 6, 7 Stunden auf den Schultern hat, dann ist es schon gut, wenn es eben wirklich ein richtiger Wanderrucksack ist, der auch ein bisschen ergonomisch abgestimmt ist, der vielleicht auch so ein kleines Lüftungsfach hinten für den Rücken hat. Das auf alle Fälle. Aber für den Wochenendausflug mit der Familie, da reicht auch der normale Rucksack, den man vielleicht auch im Alltag hat.
Hast du dich eigentlich schon mal verlaufen?
Ja.
Und dann? Was ist passiert?
Zuletzt tatsächlich in Italien bei dem Trail Cinque Terre, das sind die 5 Dörfer, da gibt es also einen wunderbaren Pfad in den Weinbergen, die Dörfer miteinander verbinden, diese bunten Dörfer an der ligurischen Küste, wunderschön. Und dann ja ganz typisch, ich kenne da eine Abkürzung, also ich wollte partout nicht, der Pfeil ging nach rechts und es ging aber geradezu, ging es so wirklich schön verträumt, so weit in die Weinberge hoch, es war schon alles ein bisschen zugewachsen, das hätte mich schon stutzig machen müssen. Ja, und irgendwann bin ich dann wirklich in so einen Dornbusch, also wirklich gelandet und musste mich da wirklich durchzwängen, um dann wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. Es hat sich im Nachhinein gelohnt, weil ich war da alleine, aber es war nicht der offizielle Weg und das war wieder das Typische, ich kenne da eine Abkürzung und das ist das, was ich jedem Wanderer definitiv mitgeben kann. Es gibt Gründe, warum eben der Weg eben da lang geht und warum es Serpentinen gibt und so weiter. Es gibt Gründe, warum Wege so über Jahrhunderte angelegt worden sind, wie sie angelegt worden sind.
Wanderst du eigentlich mit Musik, also mit Kopfhörern?
Wenig. Was ich manchmal mache, ist, dass ich auf so Strecken, die mir jetzt überhaupt nicht taugen, so diese typischen Ziehwege, wo es wirklich im Wald lange hochgeht, dass ich mir da mal tatsächlich einen Podcast anmache. Aber Musik höre ich wirklich kaum.
Knapp 350.000 Menschen folgen dir auf Instagram, 200.000 ungefähr auf TikTok. Wie ist eigentlich die Idee entstanden? Gab es erst deine Wanderleidenschaft oder erst dein Wunsch, mal in den sozialen Medien durchzustarten?
Der Wunsch, in den sozialen Medien durchzustarten, kam erst später. Richtig los ging es 2020 während der Corona-Krise. Ich glaube, dass viele von uns sich da irgend so ein Hobby wieder zugelegt haben, was verschütt gegangen ist oder was man neu entdeckt hat. Also manche haben sich einen Hula-Hoop-Reifen gekauft, manche haben angefangen Brot zu backen und ich habe halt wieder mit dem Wandern angefangen. Ich war ja auch da ja Anfang 30, das ist so das Typische, wo man so alte Hobbys von damals vielleicht auch aus der Kindheit wieder aufnimmt und mir hat das tatsächlich auch in der Corona-Krise gut getan, weil wenn man sich erinnert, man durfte ja im Grunde genommen fast nirgendwo hin. Also man konnte nicht nach Mallorca, nach Griechenland, nach Spanien. Das heißt, viele haben erstmal wieder angefangen, vor die Haustür zu gehen. Und das habe ich eben auch gemacht und habe das mit meinem zweiten Hobby verbunden, nämlich kleine Videoclips zu produzieren. Und dann kam ja auch noch 2020 mit dazu, dass die Plattform TikTok in Deutschland erst so richtig durchgestartet ist. Das ist ja so eine Spielwiese gewesen, wo noch niemand genau wusste, wo geht's da hin. So, ne? Viele kennen die Plattform vielleicht, ja, die tanzen da rum zu irgendwelchen Lip-Sync-Geschichten und so. Aber dass man eben auch diese Plattform, diese Kurzvideoplattform für Wandertipps nutzen kann, das hatten damals noch weniger auf dem Schirm. Und deswegen haben meine Videos relativ schnell auch Anklang gefunden. Und die Leute waren wirklich dankbar, weil es ja auch einen Service-Aspekt hatte. Also die konnten dann schon, okay, im Harz, da findet man eine schöne Wanderung, im Elbsandsteingebirge oder eben dann im Schwarzwald. Und so wurde der Grundstein dafür gelegt, dass eben meine Kanäle wirklich kontinuierlich dann auch gewachsen sind.
Gab es so einen Post, der besonders erfolgreich war und dann ging es irgendwie, meistens ist es ja so, ne, du brauchst irgendwie eine Sache, die kriegt viele Klicks und wird dann geteilt und geteilt und geteilt und dadurch wächst dann eben die Followerschaft. Wie war das bei dir?
Ja, also es gab ein Video, was mir, glaube ich, 35.000 Follower, glaube ich, oder mehr als 35.000 Follower gebracht hat. Das war ein Video über die sächsische und böhmische Schweiz, also über das Elbsandsteingebirge, also mein Home-Territorium quasi, mein Heimat-Territorium. Und das Witzige war, und das geht irgendwie vielen Creatern, vielen Influencern so, es ist nie das Video, wo man so wirklich so viel Effort, also so viel Leidenschaft reingesteckt hat und das 10-mal umgeschnitten hat, damit es perfekt ist und man selber findet es dann fast schon perfekt und lädt das dann hoch und dann kriegt das irgendwie meistens so wenig Aufrufe und man wundert sich, warum, ich habe doch so viel Leidenschaft da rein investiert. Und genauso war es auch bei mir, es war ein Video, wo ich nie dran gedacht hätte. Es war nebelig, ich mag ja Sonne, ich mag ja Licht, ja. Es war nebelig, es war teilweise so graues Wetter und dadurch war es aber so mystisch geworden und das hat, glaube ich, die Leute so angesprochen und deswegen ist das dieses Video wirklich durch die Decke gegangen. Ich glaube, 4 Millionen Aufrufe gehabt.
Mhm. Ja. Jetzt ist ja eigentlich Wandern, mein Verständnis, was man macht, um runterzukommen, um Ruhe zu haben, um alleine zu sein, aber das, was du machst, ist ja eigentlich, die Wanderwege bevölkern und immer mehr Leute auf die Wanderwege zu holen. Ist das nicht eigentlich kontraproduktiv?
Ja, also dieser Kritik muss man sich definitiv stellen, wenn man jetzt auch so eine hohe Reichweite bekommen hat. Also geplant war es ja nicht. Also ich habe jetzt nicht gesagt, oh, jetzt werde ich aber mal hier ein ganz großer Influencer und dann schicke ich hier zehntausende Leute in den Harz. Das ist ja auch so ein bisschen passiert. Und jetzt muss man natürlich aber dennoch aufpassen, was veröffentlicht man. Also mir ist es zum Beispiel wichtig, nur offizielle Wege wirklich zu promoten. Es gibt auch offizielle Wege, wo aber zum Beispiel Anwohner sind, die zum Beispiel dann mit so vielen Leuten gar nicht zurechtkommen würden. Also gibt zum Beispiel an der Ostsee ein kleines Fischerdorf, was sehr authentisch ist, was auch sehr schön gepflegt wird durch die Anwohner. Da sind kleine Sitzbänke davor und kleine schöne Blümchen gepflanzt. Und dann erzählen mir halt wirklich Anwohner, hey, ihr sind Influencer gekommen, die haben einfach in meinem Vorgarten gepicknickt. Die haben da ihre Picknickdecke ausgepackt. Also ihr könnt es euch ja gerne angucken, aber bitte setzt euch nicht direkt in unseren Vorgarten. Und da muss man natürlich schon gucken, dass sich das die Waage hält. Nur ich sag immer, ich habe wenig alpinen Content. Also ich glaube, ich würde mir noch mal mehr Gedanken machen, wenn es ins Hochgebirge geht, was ich da so promote an Wegen. Da wird es wirklich, wirklich gefährlich. Ja. Aber ich sag ganz ehrlich, wenn ich ein Video über den Harz mache und ein Video über das Zittauer Gebirge und den Spreewald und den Pfälzerwald, dass da jetzt der Overtourism einsetzt und dass dort die Horden an Influencern einfallen, die Chance ist tatsächlich relativ gering. Das verteilt sich dann schon gut.
Verdienst du eigentlich Geld damit?
Ich verdiene Geld damit, natürlich auch durch mein Buch,
klar,
auch mit Kooperationen. Das heißt, es gibt Firmen, die, egal ob das Wanderausstatter sind oder Wandergadgets sind, aber natürlich auch Tourismusregionen, also so deutsche Tourismusregionen, die auf mich zukommen, sagen, hey, kannst du nicht mal ein Video über unsere Region machen? Und das passt natürlich perfekt für meinen Content. Da muss man natürlich gucken, dass man eben trotzdem authentisch und ehrlich bleibt. Es ist eine Werbung, man markiert es natürlich auch als Werbung, aber man muss eben auch schauen, würde ich auch so hin, auch wenn es keine Werbung wäre, würde ich es dann auch so promoten. Und da muss man auch so ein bisschen selbstkritisch zu sich sein.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, die Videos sind ja relativ kurz. Einfach aufgrund der Tatsache, wie nun mal Instagram und TikTok funktioniert. Nichtsdestotrotz steckt ja aber total viel Zeit und Arbeit da drin. Also ich meine, du musst erstmal diese Wanderung gehen. Und im Zweifelsfall musst du vielleicht auch mal zweimal wir nochmal zurückgehen, weil das Video hat nicht funktioniert, du musst es nochmal machen und so. Das muss wahnsinnig viel Arbeit sein, die du da reinsteckst.
Ja, denkt man. Also man denkt wirklich, dass es dann richtig viel Arbeit ist und ja, ich dann mit riesen Equipment da rumrenne und dann 10-mal diesen Weg ablaufe, aber in der Praxis ist es wirklich ganz ernüchternd. Also wenn ich so eine Kooperation habe mit so einer Wanderregion oder mit so einer Tourismusregion und die sagen dann so, Herr Hegewald, jetzt können Sie mal hier Ihre Drohne, jetzt können Sie mal hier Ihre Kamera und Ihr ganzes Equipment können Sie jetzt mal hier aufbauen und können Sie jetzt mal anfangen zu filmen und ich hole dann mein Handy oder meine kleine Pocketkamera aus der Tasche, dann sind Sie immer erstmal, hä, das reicht aus? Also das ist wirklich, ich laufe und lasse die Kamera einfach mitlaufen. Das ist gar nicht so aufwendig. Also klar, ich bin da natürlich auch so ein Perfektionist. Das heißt, wenn es dann an die schöne Aussicht geht und das Licht gefällt mir noch nicht, ja, dann warte ich auch mal eine Stunde. Aber das ist ja auch wieder Teil meines Hobbys. Also ich mache das ja gern. Das geht nicht auf mein Stresslevel oder dass ich jetzt, ich muss ja auch nicht produzieren. Das heißt, ich habe ja auch nicht immer diesen Druck, zu sagen, okay, heute muss dieses Video fertig werden und ich muss jetzt, heute muss gutes Wetter werden, weil ich will das hier abfilmen. Also ein anderer Influencer, der muss sich verabreden mit anderen, dass die irgendwelche lustigen Sketche zusammen machen und dann müssen die sich Skripte schreiben. Das muss ich alles gar nicht. Ich laufe einfach los und lasse die Kamera mitlaufen Und wenn man sich meine Videos anguckt, also klar, es ist schöne Musik drunter gelegt, ich mache ein schönes Voice-Over drüber, aber im Grunde genommen, ich habe ja keine Effekte drin oder Schnittsachen, wo ich dann 5 Stunden sitze, dass das irgendwie aufpoliert wird, sondern ich reihe einfach die Wanderung oder das Ausflugsziel einfach die Schnipsel aneinander. Das geht relativ einfach.
Aber hattest du auch schon mal Wanderungen, die du gefilmt hast und danach gesagt hast, ne, die war aber nichts. Also nicht, dass das, was du gefilmt hast, nichts war, sondern die Wanderung an sich.
Ja, das gibt es. Also zum Beispiel beim Harz. Ja, also der Harz ist schwierig. Ich kann jeden verstehen, der in den Harz fährt und erstmal sagt, bö, also hier sieht's ja aus wie Mondlandschaft. Weil eben der Wald da auch kaputt ist und man muss wirklich, also ich habe 4 Jahre gebraucht, um so ein bisschen den Harz so zu ergründen, dass er so ein bisschen so diese mystischen Geheimnisse auch preisgibt. Da gibt es auch Wanderungen, die ich gemacht habe. Ich gucke mir das im Nachhinein an und sage, hey, es sieht halt wirklich nicht schön aus.
Und dann veröffentlichst du es aber auch nicht.
Nein, weil ich bin ja dann auch so ein Perfektionist. Also es muss ja dann auch wieder so ein Knaller sein. Es muss dann auch schon ein bisschen, wenn ich ein Video hochlade, muss es auch so ein bisschen ein Highlight haben, ne?
Hast du das eigentlich alles selber beigebracht?
Ja, würde ich schon sagen. Also ist jetzt keiner auf mich drauf zugekommen und hat da dass ich irgendwelche Kurse belegt habe, wie man irgendwie eine Kamera führt oder so. Ich habe auch kein Sprechtraining oder so in die Richtung gehabt, sondern viel einfach wirklich Learning by Doing, sich Tutorials angucken und natürlich auch, wie machen es andere? Ja, wie machen es die Profis? Ja, egal, ob es der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Wie bauen die eine Reportage auf, wenn es durch den Schwarzwald durchgeht? Aber auch ganz klassisch, wie macht es ein großer YouTuber? Und sich davon natürlich einfach Fertigkeiten abzuschauen.
Ist es schon mal passiert, dass du irgendwo gewandert bist und du wurdest erkannt?
Ja.
Echt?
Ja, also das passiert mittlerweile relativ häufig. Ganz toll ist es, wenn wirklich Menschen dann auf mich zukommen. An so Aussichten und einfach sagen, hey, also das Schönste ist immer, wenn es Familien sind und sagen, hey, wir sind wegen dir hier. Das ist mir schon 2-3 Mal passiert. Und für die ist das ja dann irgendwie, als ob ich so wie so eine Wachsfigur wäre, weil die stehen dann an der Aussicht und ich stehe auch da und die sind wegen meinem Video dahin gekommen. Da hatte ich ganz tolle Begegnungen gehabt. Social Media ist ja auch ein Rückkanal. Also ich kriege ja sofort Rückmeldungen und ich finde es immer toll, wenn mir Leute schreiben, hey, dank dir sind wir als Familie endlich mal wieder rausgekommen. Und auch so tolle Begegnungen sind, also wenn deine Frau im Pfälzerwald auf einer Aussicht sitzt und mein Buch in der Hand hat. Und man kommt dann einfach vorbei und so richtig creepy vorbei und sagt, hey, hallo. Und dann schon mit dem Stift so zückt und schon vorn was reinschreibt. Aber das lasse ich mir natürlich dann nicht nehmen, wenn dann schon die Frau, wenn die da extra mit meinem Buch da hingelaufen ist. Ja, also das sind schöne Sachen. Und dann natürlich so ganz klassisch die verstohlenen Blicke. Also gucken dann so links und rechts, dann zücken sie das Handy und gucken, ist das wirklich? Ja, wenn ich dann irgendwie so verranzt aussehe nach so einer Tour. Das sind schon schöne Momente und die schreiben dann auch im Nachhinein, hey, ich habe dich heute auf der Aussicht gesehen und so.
Und hast du mittlerweile ein Gefühl dafür, was viele Klicks provoziert?
Ja, also es ist natürlich einerseits, man sagt so Instagrammable, ne? Also wenn so eine Landschaft etwas in uns auslöst, wenn man es jetzt wissenschaftlich drüber gehen würde, würde man sagen sensorische Immersion. Also wenn ich mich nach so eine verschneite Berghütte, so ein Wasserfall, ja, so eine Pizza am Strand essen in Italien, das sind so Sachen, wo schon unsere Sinne, da wird schon unser Geschmackssinn, unser Geruchssinn, unsere Augen, das wird ja angeregt ja dadurch. Das ist so das Typische, was in Social Media sehr gut funktioniert. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt nur Landschaft zeigen würde und mich nicht, dann wird es vielleicht auch ein bisschen weniger funktionieren. Sondern man braucht ja natürlich immer so ein bisschen eine Galionsfigur, jemand, der einen durch so ein Video ja auch mitnimmt. Und mir schreiben halt auch viele, ja, sie folgen mir gern, weil irgendwie durch dich erlebe ich das mit. Und auch tatsächlich ältere Menschen oder Menschen, die im Rollstuhl sitzen, wo ich mir sage, okay, ich finde es schon krass, dass die mich überhaupt abonnieren, weil es vielleicht auch manchmal ja traurig ist, dass man das dann selber nicht mehr in diesem Umfang vielleicht so erwandern kann. Aber die sagen, hey, durch dich sehe ich und erlebe ich das irgendwie mit.
Ja, kann ich aber total gut nachvollziehen. Schön, also ist ja auch ein tolles Kompliment für dich dann.
Ja, definitiv. Es gibt halt auch dadurch eine ungeheure Motivation, weiterzumachen.
Ja. Dein Buch trägt ja den Untertitel Deutschlands schönste Ziele. Aber, ich habe gerade schon gesagt, du wanderst ja auch international. Wo wandert es sich dann deiner Meinung nach am schönsten?
Also ich komme gerade von Madeira zurück. Ja, definitiv kein Geheimtipp, das ist mir auch klar. Die Levadas sind ja mittlerweile auch sehr überfüllt, auch ja ganzjährig. Dennoch einfach eine wunderschöne Insel. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit Jurassic Park. Jurassic Park in Europa, also ist wirklich perfekt. Es fehlt nur noch, dass da so ein Dino, so ein Triceratops da durch den Wald stapft und dann wäre das perfekt. Es sind wirklich so die Klassiker, also Südtirol finde ich mit den Dolomiten einfach traumhaft. Und wenn man aber mal so ein bisschen von den Klassikern weggeht, also ich wandere auch gern zum Beispiel auf Mallorca, dann ist es vor allen Dingen das Elsass. Es ist auf tschechischer Seite die böhmische Schweiz und das böhmische Paradies. Vielen relativ unbekannt, auch die Grenzregion zu Polen mit dem Isargebirge. Also es sind wirklich tolle Regionen, die wirklich auch mit einem Tagestrip von Deutschland erreichbar sind. Also klar ist Elsass zum Beispiel. Und jetzt auch durch meine Freundin Griechenland. Epiros.
Aber ist da nicht viel zu heiß?
Ja, also man muss gucken, dass man, gerade wenn man im Sommer da ist, also man kann da eben nicht mit der 0,5 Liter Flasche losziehen. Man braucht da schon die 50er Sonnencreme und dann natürlich kürzere Touren. Was natürlich dann gut ist, wenn von unten kaltes Wasser kommt, also zum Beispiel die Acheron-Quellen, das geht dann in so einen richtigen Canyon rein und dann wartet man durch dieses eiskalte Wasser. Also da ist auch schön schattig, also wunderbare Tour.
Oh, das klingt ja schon, als wäre der zweite Teil deines Buches in der Mache. Also nach Deutschland international.
Ja, also das hebe ich mir definitiv noch auf. Kroatien kann man da auch noch mit dazu zählen. Hm. Ja, auch wunderschön.
Na gut, dann machen wir also Europa.
Roadtrips Europa, definitiv.
Ja. Nicht Roadtrip, Wandertrip.
Und Wandertrips.
Aber das klingt jetzt schon so, als würde im Grunde genommen dein gesamter Urlaub in Wanderschuhen verbracht werden, oder?
Jein, also es muss sich auch ein bisschen die Waage halten. Also ich liege auch gern mal am Strand und ich glaube, meine Freundin würde das auch nicht mitmachen, wenn also wirklich jeden Tag da bis die fies blute, ja, da hier gewandert wird, die 20 Kilometer, sondern dann natürlich die kurzen Touren. Also dann wirklich schauen, dass man eben, gerade wenn man in Griechenland unterwegs ist, dass es eben wirklich die 5 Kilometer sind oder eben die 8 Kilometer, also dass man unter 10 Kilometer bleibt.
Bei deinen Auslandswanderung. Ist dir da eigentlich irgendwas aufgefallen, was du dir in Deutschland auch wünschen würdest? Also keine Ahnung, organisatorisch oder von den Wegen oder wie der Umgang mit Wanderern ist?
Ja.
Was denn?
Einfach Freundlichkeit und Herzlichkeit, auch gerade bei den Hütten und bei den Einkehrmöglichkeiten. Das ist was, wo wir uns wirklich was auch von, gerade von Griechenland oder von den Spaniern, aber auch von den Italienern ein bisschen was abgucken sollten. Das fehlt mir wirklich manchmal in Deutschland, wo man sagen könnte, hey, ein einfaches Lächeln hier auf der Terrasse, egal ob es von der Kellnerin ist. Ich weiß, die haben viel zu tun und die haben Personalmangel, aber das würde so die Atmosphäre einfach nochmal aufhellen und das fehlt mir manchmal in Deutschland.
Auch unter den Wanderern?
Ja, auch unter den Wanderern. Also.
Weil da würde man ja denken, weißt du, wir sind alle irgendwie mit Stiefeln ja. Und Wanderstöcken unterwegs, das verbindet ja. Also wenigstens ein Hallo und wie war es bisher, geht es deinen Füßen noch gut, müsste ja eigentlich immer drin sein.
Ja, also man muss eine Sache sagen, dass natürlich Wanderer unter sich schon ein bisschen lockerer sind und auch, ich sag mal, ne, das Servus und das Hallo oder das Moin, je nachdem, wo man ist, ja. Also es ist ja sowieso witzig, wenn man, egal ob man in Südtirol unterwegs ist, ob man in Griechenland oder auf Mallorca unterwegs ist, man kann das Servus und das Moin eigentlich direkt beibehalten, weil es ist klar, wenn da jemand mit der Windbejagt einem entgegenkommt, dann ist das definitiv auch ein deutscher Urlauber und dann kann man direkt eigentlich auch Servus oder Hallo sagen. Ja, aber dass man so ein bisschen einfach ein bisschen lockerer wird, wenn man jetzt eben nicht so unterwegs ist, also so windbejagt und voll ausgestattet, dann erntet man dann schon den einen oder anderen Blick und so. Also dass man da einfach so dieses Leben und Leben lassen. Ne? Und über 1000 Meter ist man eh per Du. Also dass man da einfach ein bisschen eine Freundlichkeit und eine Lockerheit noch ein bisschen mehr in Deutschland reinbringt. Und dann wäre es perfekt. Also dann, wir haben ja so eine schöne Landschaft, so tolle Küche, so tolle Einkehrmöglichkeiten. Einfach ein bisschen mehr Freundlichkeit und Herzlichkeit.
Gibt es eigentlich bei dir noch einen Wanderwunsch? Also weißt du, so diese Bucketlist, einen Wanderwunsch, den du dir gerne noch erfüllen möchtest, der vielleicht nicht ganz so leicht ist umzusetzen?
Ja, das ist definitiv Neuseeland. Das ist so dieses typische, der Herr der Ringe-Fan.
Der Herr der Ringe-Fan
genau,
kommt durch.
Genau, da will ich natürlich die Drehorte besuchen. Ich möchte das Hobbit-Set besuchen. Das ist so eine so ein Traum von mir, den ich mir auf alle Fälle in meiner Midlife-Crisis irgendwann mal erfüllen will. Und da zieht es mich aber auch schon seit Jahren. Aber da muss man halt wirklich mal 3-4 Wochen in die Hand nehmen. Und das ist für mich aktuell schwer.
Aufgrund deines Jobs und die begrenzte Anzahl von Urlaubstagen.
Definitiv.
Ach, das kennen, glaube ich, viele von uns. Es ist einfach viel zu viel Schönes in der Welt zu entdecken und viel zu wenig Urlaub.
So ist es einfach.
Der Wanderinfluencer Simon Hegewald war heute zu Gast im MDR-Kulturcafé. Eine Sendung ganz ohne Blasen hoffentlich und mit vielen Wanderinspirationen und vielleicht Lust, auch mal vor die eigene Haustür zu gehen oder aber im Buch von Simon die ein oder andere Strecke nachzulesen. Entdecke, wo du lebst, Deutschlands schönste Ziele, ist bereits erschienen. Als nächstes kommt dann, das haben wir ja schon geklärt, die schönsten Wandertipps in Europa. Und dann geht's auch noch international nach Neuseeland. Aber das passiert ja erst, wenn deine Midlife-Crisis soweit ist, hast genau. Du ja gesagt. Jetzt bist du 37.
37. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Da hast du definitiv noch Zeit. Vielen Dank, Simon.
Danke.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD-Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.